Nur denken. Das größte Luxuserlebnis. Luxus, weil zu selten Möglichkeit. Andauernd wegen Essbedürfnis, Haushaltskrämerei und dergleichen verhindert, über einer Herrlichkeit zu frönen. Lese ich bei Annemarie von Matt, dieser Schweizer Schriftstellerin. Immer wieder ziehe ich ihr »Meine Nacht schläft nicht«, dieser Tage aus dem Regal. Eine Ansammlung loser Blätter, Zettel, wie sie es nennt. Nach Begriffen alphabetisch geordnet, ein Porträt in Originalzitaten. Und dürfte ich nur drei Bücher mit auf den Weg, wohin auch immer, nehmen, dieses wäre wohl mit dabei. Und mir scheint, ich prüfe genau so die Anwesenheit meiner Tage, meiner Sprache, meiner verwendeten Begriffe. Ich gleiche sie ab, will sie mir selbst vergewissern, will mich mir selbst in ihnen vergewissern, vergesse dabei immer wieder, dass die Ausgabe einen Index voranstellt, ich also nur unter A bis Z nachlesen müsste, beginnend bei Abwesenheit, muss ich lächeln darüber, etwa ob Nacht oder die Liebe vorkommt, direkt zu Beginn des Buches, vergesse es aber immer wieder und blättere also hinein, suchend, durch die Seiten, die Verschlagwortungen, während die Nacht sich an mein Fenster klebt, durchdringend, nicht nachlässt, nein, im Gegenteil, immer weiter dunkelt, sich eindunkelt, mir die Sicht nimmt, mich zurückverweist hier an meinen kleinen Schreibtisch, weiterhin am Fenster, obwohl ich seit langem schon nicht mehr mit dem Wetter schreibe. Überhaupt die Tage ja gar nicht so einfach. Für so viele Menschen auf unterschiedliche Art und Weise. Seit längerem all das schon oder schon seit immer, wer weiß. Und ich aber kann mir immer öfter selbst dabei zusehen oder zuhören, wie ich auf die Frage, wie es mir denn gerade gehen würde, antworte, herausfordernd. Was genau genommen ja gar keine Antwort ist, sondern lediglich mein Versuch zu erklären, noch dazu in einem Wort, wie die Gegenwart und ich versuchen, ins Gespräch zu kommen. All diese Gegenwarten. Und dass das mitunter ziemlich schwierig ist. Manchmal nicken die Leute verständnisvoll. Manche lächeln kurz. Hier und da Unverständnis, was das bedeuten soll. Herausfordernd. Das Beantworten einer solchen Frage also keine einfache Sache. War es ja vielleicht noch nie und ja, ich weiß, es hängt immer von der genauen Frage ab, dem Kontext, pipapö. Ich bräuchte gerade einfach mehr Zeit zu denken. Und genau das sage ich dann meistens auch, dass mir die Zeit zum Denken fehlen würde. Überhaupt, dass mir das Denken an sich fehlen würde, in so vielem. Und zum Denken gibt es ja wahrscheinlich und wahrlich genug in diesen Tagen zu bedenken. Stille ist dann oft. Das Gespräch eine Leerstelle, ein Loch. So geht das jetzt schon seit Tagen, seit Wochen, seit Monaten wahrscheinlich. Ich finde mich immer wieder, in Klammern, das ist ja ein Glück, Klammer zu, wie ich Nachrichten lese, richtig zu verstehen versuche, zu denken versuche und selten mache ich mir Gedanken, sick, darüber, was das eigentlich bedeutet. Lichtenberg ziehe ich aus dem Regal, einem Gefühl, einem Impuls folgend, einfach so, seine Sudelbücher. Ewig stehen sie schon in meinem Regal. Noch ein Index, so ausführlich, dass es ein eigener Band ist. Ich mag das, sehr sogar. Auch die Liste, die sich daraus ergibt. Denn unter Denken finde ich wie folgt. Denken, Denken können, denken lernen, denken und lesen, denken und sagen, denken und sein, denken und sprechen, denken in Klammern ohne es zu wissen. Das finde ich spannend, schlage ich nach und lese im Buch A, Eintrag 130. Wir denken früh genug, aber wir wissen nicht, dass wir denken. So wenig, als wir wissen, dass wir wachsen oder verdauen. Eine genaue Betrachtung der äußeren Dinge führt leicht auf den betrachteten Punkt uns selbst zurück. Und umgekehrt, wer sich einmal selbst recht gewahr wird, gerät leicht auf die Betrachtung der Dinge um ihn. Sei also Aufmerksamkeit. Empfinde nichts umsonst. Und weiter im Index. Denken wollen, denkende Familie, denkende Köpfe, denkender Leser, denkendes Wesen, denken und Wiederkäuen und was ich wenige Zeilen später auch finde, Knochengebäude unserer Denkungsart. Das lasse ich erstmal sacken in mir. Oder vielleicht hat es sogar etwas Beruhigendes, die Idee, dass ein Grundgerüst eines jeden Denkens vorhanden ist. Dass es sich bewegen lässt, weniger im Sinne von Verknöchern, als vielmehr im Sinne einer Grundbewegung. Aber wer weiß, vielleicht ist das auch alles anders. Denken steht auch auf einer kleinen Visitenkarte, die seit längerem nun schon sowohl in meinem VHS-Büro als auch hier am Minischreibtisch hängt. Mitgenommen habe ich sie im Cut 18. Diesem großartigen Museum in der Kölner Südstadt. Immer habe ich dieses Stück Papier vor Augen, schwarz, beschriftet in weiß. 6 Buchstaben, jeweils angelegt als kleine Räume, die Schrift ein Korpus. Darunter ein sternähnliches Gebilde, eine Sternschnuppe vielleicht. Verzogen, verzackt, verzagt. Wie mein Denken dieser Tage vielleicht. Auch verzogen, verzackt, verzagt. Entschuldigung, ich wohne hier nicht mehr. Ich komme nicht mehr nach, ich habe mir einen anderen Raum zum Denken gesucht. So also fühlt sich das auch manchmal an. Aber egal, weiter. Denken ist nie unpersönlich, lese ich bei Conny Palmen. N.I.M. Einer meiner Lieblingstexte. So eine wichtige Begleitung seit Jahren schon. Irgendwie seit immer. So abstrakt es auch werden kann, es beginnt immer als ein Versuch, ein persönliches Problem zu lösen, schreibt sie. Und ja, Denken ist wahrscheinlich nie unpersönlich. Aber beginnt es immer als persönliches Problem? Unsicher bin ich an dieser Stelle. Vielleicht liegt es an dem Begriff des Problems. Und bei George Steiner in Warum Denken traurig macht, lese ich, das Denken ist unkontrolliert. Im Schlaf und vermutlich sogar in der Bewusstlosigkeit geht es seinen Gang. Nur selten beherrschen wir es. Sein Pulsieren kann mannigfaltig und vielschichtig sein. Es kann somatischen und psychosomatischen Tiefen entspringen, die sich jeglicher Introspektion entziehen. Die Gedanken können aus tief vergrabenem Schmerz oder tief vergrabener Lust aufsteigen. Im Denken sind wir uns gegenwärtig. Gedanken sind unser einzig gesichertes Gut. Sie machen unser Wesen aus, unser Zuhause-Sein oder aber unsere Entfremdung vom Selbst. Vielleicht kann ich hier einhaken. Vielleicht trifft es das gut, das Gefühl des Gegenwärtigseins. Nicht nur in oder mit sich selbst, sondern in der Welt mit meinem Umfeld, meinem Sein. Was auch immer darunter gerade zu verstehen sein mag, aber Unterscheidungen will ich eigentlich treffen. Im Foucault'schen Sinne Ordnung in meinem Kopf schaffen. Das Gefühl haben, etwas zu verstehen, mir eine Übersicht ermöglichen. Haltung haben, das will ich. will wissen, was sichtbar und was unsichtbar ist. Und ja, vor allem das Unsichtbare interessiert mich, das Nicht-Sichtbare unserer Tage. Antworten auf die Frage, was ich vielleicht wirklich verstehen kann und was nicht. Vor allem aber will ich wissen, was ich verstehen muss. Hier, als Simone. In dieser Verpflichtung gegenüber Welt, wie es so schön bei Hannah Arendt in Menschen in finsteren Zeiten heißt. Mit Wissen also hat es zu tun, natürlich. Zumindest für mich und in Klammern. Hier das stete Plädoyer für die Unbedingtheit von Bildung. Dieses Denken in den Zwischennischen unseres Daseins, meines Daseins, in den Falten eines Gesprächs. Und hier begegne ich nochmals der wundervollen Ethel Adnan, vielmehr ihrem Gespräch mit Loch Adler, die Schönheit des Lichts. Denn eigentlich wollte ich über Licht und Belichten schreiben, aber dazu später. Und, das ist das Wichtigste, Denken im Gespräch, das ist so etwas Wundervolles. Ethel Adnan schreibt und sagt, Denken bedeutet Kommunikation. Das ist wie Tag und Nacht. Ja, wir sind lebendig, alles ist Leben. Und das Leben nimmt verschiedene Formen an, wie Elektrizität, wie Liebe. Es erzeugt Wärme, es erzeugt auch Kälte. Man liebt einen Baum, das hat alles den gleichen Ursprung. Und das Denken, die Poesie, sogar das Gehen. Für mich ist das alles verbunden. Es gibt keinen Schnitt. Wir befinden uns in einem Kontinuum. Entschuldigung. Ich sehe zum Beispiel dieses Wasserglas. Aber das ganze Zimmer ist präsent. Dieses Glas befindet sich nicht in einem Nichts. Ich spreche von diesem Glas, aber es existiert nicht allein. Nichts existiert allein. Alles ist verbunden. Wir existieren, so scheint mir, nur im Inneren dieser Verbindungen. Und darin auch diese Begriffsverbindungen. Etwas bedenken, vordenken, andenken. Wie schön die Doppeldeutigkeit hier mitdenken, gemeinsam also, zusammendenken. Kein leichtes Unterfangen, im Gegenteil. Nachdenken, immer wieder. Die Richtungen also um den einzelnen Begriff. Vordenken, nachdenken. Im Denken sein oder so. Und wenn ich richtig erinnere, dann schreibt Kafka in einem seiner Tagebücher, dass wir es gewohnt sind, die Dinge von Beginn an zu denken. Oder manchmal sogar vom Ende her. Aber selten oder nie würden wir etwas aus der Mitte heraus denken. Vielleicht steht das auch bei der Lösung. Guattari in ihrem Rhizom-Aufsatz, fürs Denken unerlässlich, dieser Aufsatz eigentlich, wie auch immer. Wahrscheinlich muss man für diesen Kafka-Gedanken ziemlich genau wissen, über was man nachdenken will, damit sich eine Mitte fixieren oder ausmachen lässt. Und also schlage ich doch nochmals im philosophischen Wörterbuch nach, den Begriff des Denkens, aber dann vor allem auch das dialogische Denken und dann hin zum Dialog. Und ich lese, im ganzen Altertum wurde der Dialog bei philosophischen Erörterungen bevorzugt. Die moderne Philosophie hat den Begriff dialogisches Denken hervorgebracht. Und das unmittelbare Verstehen und Einswerden in der gedanklichen Kommunikation dadurch auf eine bestimmte Weise näher bestimmt, die trotz subjektiver Differenzen in der Begegnung auf die Möglichkeit eines höchsten Zueinanderfindens im Denken hindeutet. Um Möglichkeiten. Auch darum also geht es. Möglichkeiten sehen, Möglichkeiten schaffen im Denken. Vielleicht auch um Unmöglichkeiten. Gerade in diesen Tagen, in denen alles immer so brüchig erscheint, ein Ereignis auf das nächste folgt so schnell, Zäsuren, die eigentlich ein wenig Zeit bräuchten, Zeit, die gerade nicht vorhanden ist, so scheint es. Vielleicht aber muss man sie sich nehmen, trotzdem, im Kleinen, im Großen. Vielleicht sind es auch eigene Entscheidungen des Denkens. Zeit einzufordern, Zeit zuzulassen. Darauf zu vertrauen, dass manches nicht sofort entschieden werden muss. Es vielleicht Sinn macht, über manches genauer nachzudenken, eine Haltung zu finden, sie zu verändern, sie zu hinterfragen, elastisch zu bleiben, in genau diesem Denken, das vielleicht ein Knochengerüst hat, aber nicht knöchern sein soll und vor allem offen. Oder in den Worten von Robert Musil: Wenn es einen Wirklichkeitssinn gibt, dann muss es auch einen Möglichkeitssinn geben. Und später schreibt er in seinem kurzen Stück Die Schwärmer: Jeder Mensch kommt auf die Welt mit Kräften für die unerhörtesten Erlebnisse. Die Gesetze binden ihn nicht. Aber dann lässt ihn das Leben immer zwischen zwei Möglichkeiten wählen und immer fühlt er, eine ist nicht darunter. Die unerfundene dritte Möglichkeit. Und man tut alles, was man will. Und man hat nie getan, was man gewollt hat. Vielleicht gilt es deswegen zu denken, immer weiter, sich dafür stark zu machen, fürs Unerfundene. Oder wie es bei Bachmann und Celan heißt, fürs Unverlorensein.